BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns im Allgäu sagt man, ein Käse stinktet, er hat einen Charakter. Und das können Hildegard und Bernd Bauer aus Grünenbach im Westallgäu sicher bestätigen. Die beiden machen in ihrer eigenen kleinen Sennerei Käse aus Bio-Heumilch. Einer besser als der andere. Heute sind sie zu uns nach München gekommen. Herzlichen Dank für euren Besuch schon mal vorab, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ist doch eine Ecke aus dem Westallgäu hierher. Und herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo, Christi.
Hallo Bettina, Christi, vielen Dank, dass wir die Einladung von dir bekommen haben. Haben uns richtig gefreut und für uns echt ein spannendes
für uns
Reise
auch,
mit
für
euch
uns
das mal
aber
zu machen.
Aber das stimmt. Das habe ich gesagt, gell? Ein guter Käse stinkt nicht.
Genau.
So seid man doch bei Eis, oder?
So fährt's, ja. Genau.
Also wie ihr das geschafft habt, euren Traum zu leben von der eigenen Bio-Käserei und wie viel Arbeit es halt schon wirklich ist, einen richtig guten Käse zu machen, das werden wir in den nächsten 2 Stunden hören. Hildegard und Bernd Bauer aus der Bio-Käserei in Grünenbach im Westallgäu sind heute bei uns zu Gast. Das müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen verorten. Das weiß man jetzt zum Beispiel in Ostbayern eher, glaube ich, nicht, wo unser kleines Grünenbach liegt, unser kleines, feines. Können wir das ein bisschen fixieren, damit man einen Begriff hat, wo man da suchen tät danach?
Ja, das können wir ein wenig eingrenzen. Mhm. Grünenbach ist ein kleiner Ort mit ca. 1500 Einwohnern, liegt im Landkreis Lindau.
Also Westallgäu.
Westallgäu, so ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Kempten und Lindau.
Da fährt man durch.
Da fährt man eigentlich so durch. Isny ist in der Nähe. Als
Isny kennt man vielleicht.
Kennt man genau. Vielleicht. Nächstgrößte Stadt im Nachbarbundesland.
Mhm. Aber da bist du jetzt nicht groß geworden, oder?
In Nein.
Grünenbach. Sondern wo war die Käserei, wo dein Vater gearbeitet hat?
Nein, ich bin groß geworden in Stiefenhofen. Beziehungsweise
also daneben. Nachbarschaft
ist der Nachbarort. Die Käserei war in Hopfen. Da war mein Vater ja über 32 Jahre Betriebsleiter, hat die Käserei geleitet. Da bin ich aufgewachsen. Ich war damals 2 Jahre alt, wo wir da hingezogen sind und bin eigentlich auch von dem Alter weg auch immer wieder in der Käserei mit dabei gewesen. Das war früher ganz normal als Familie. Vater war in der Käserei, Mutter hat Käse verkauft und ich bin mit 4 Brüdern groß geworden und da war man natürlich auch immer im
hat
Betrieb
geholfen.
In der Nähe. Man
ja.
hat einfach mitgeholfen.
Ja. Also aber schön, oder? Was für euch als Kinder schwierig, dass ihr gesagt habt, oh, jetzt darf man aber gern spielen gehen, jetzt müssen wir da helfen? Oder war das normal, dass man gesagt hat, jetzt muss man da hinlangen?
Das war für uns ganz normal. Das ist ein kleiner Ort. Wir haben auch relativ viele Kinder gehabt im gleichen Alter. Wir waren ja, relativ frei und kreativ. Wir waren viel draußen unterwegs.
Schöne Formulierung. Wir waren frei und kreativ.
Ja, ich glaube, Vater
wir
und Mutter,
die
können ein Lied davon singen. Ja. Und es war eine spannende Jugend. Für uns war es als Kind schon spannend, wenn man mal mit dem Zug nach Lindau gefahren ist.
Das war schon eine halbe die Weltreise.
Das war schon ein Tagesausflug, wo man nicht mehr vergisst, wo andere schon irgendwo nach Griechenland oder sonst wo hingeflogen sind. Das hat es eigentlich für uns nie gegeben. Aber ich möchte es auch nicht missen. Wir haben wirklich eine schöne Kindheit gehabt.
Mhm. Du bist ein Steinwurf weiter weg groß geworden, Hildegard?
Ja, ich bin ein bisschen weiter weg, eigentlich im Oberallgäu, im Hagspiel groß geworden. Wir haben auch eine Landwirtschaft gehabt zum Nebenerwerb. Da hat Mama hat Stall und Landwirtschaft gemacht und der Papa ist Schaffer gegangen. Und genau, wir haben halt auch mit Hand anlegen müssen. Das heißt, wir sind auf dem Feld mit Dusser quer und Kaiben und alles. Ist man von der Schule heimgekommen, war natürlich selbstverständlich. Schulranzer wird erstmal zur Seite gestellt.
Und dann ist aufs Feld gegangen.
Und dann ist man zum Recher gegangen und zum Heiber gegangen oder hat am Stall auch geholfen.
Habt ihr Heunzer gemacht?
Nein, das haben wir nicht gemacht.
Was habt ihr gemacht? Also
ganz normal, also früher hat man ja auch, wenn man Kaiben hat, Chloreiert.
Genau,
Lorein. Hat
ja, ja, Lorein.
Also
das einfach die Wellen, sag
die
ich
kleinen,
mal. Die kleinen
erst
Wellen.
Erst einmal, ja. Dass es besser trocknet hat. Und dann in der Früh hat man es ja wieder auseinander, hat man mit dem Kreuzleischbartrieb gefahren und dann hat man es geschochert und dann hat man es geladen.
Also du warst Arbeiten auch gewöhnt sozusagen.
Ich war es auch gewöhnt, genau so ist es. Es ist auch selbstverständlich, dass man einfach da mithilft, weil anders wäre es einfach geil gegangen. Wir sind halt am, sagen wir, am Buckel aufgewachsen. Und da hat man halt viel Handarbeit betreiben müssen, wo man öfter reingerechert hat oder mit der Hand nachgerechert hat, was ja nur selbstverständlich inzwischen halt auch ist.
Also das Hagspiel liegt so ein bisschen Oberallgäu, Oberstaufen, Grenze zu Österreich.
Genau, das ist genau an der österreichischen Grenze. Ist das. Genau.
Gibt es den noch, den Bauernhof?
Den gibt es noch, den macht mein Neffe, der hat inzwischen Rösser und dort so eine kleine Norika-Zucht betreiben, damit noch hat dann auch der hat das dann übernommen und ist auch toll, wenn es eigentlich weitergeht im bäuerlichen, wo man daheim aufgewachsen ist. Nachher dann.
Genau. Bernd, du hast gesagt, du bist mehr oder weniger über der Käsekuche groß geworden und hast eben als Bruder auch ein bisschen mitgeholfen. Was hat man denn da machen können als Kind? Also wo hat man da helfen können?
Wo hat man helfen können? Ja, die ersten Bilder, die es von mir gibt, wie gesagt, da war ich gerade 2 Jahre alt. Dort waren wir dann am Fliessen, Putzen, Heizkörperwäsche, Bretterwäsche, sowas, die Richtung. Und ja, einfach auch dabei sein.
Das war natürlich, das ist nämlich so, gell? In der Käserei ist viel Putzarbeit.
Ja,
viel das Putzarbeit, halt das muss man sagen. So, ja. Das ist heute noch so.
Ja.
Also man muss immer sauber sein, sauber machen, sauber halten. Also ich habe da auch noch Bilder im Kopf. Wir haben auch Käserei gehabt am Ort, in meinem Heimatort. Und da ist man als Kind auch, wenn man eine Butter geholt hat oder einen Käse geholt hat, hat man ein bisschen von den Produktionsprozessen mitgekriegt. Das weiß ich auch noch. Da ist immer, hat einer geschrubbt und gemacht und dann. Diese kleinen Käsereien, die es früher eigentlich überall mehr oder weniger gab, wann hat da die Wende eingesetzt? Wann sind die so aus unseren Ortskernen verschwunden? Wie hast du das erlebt?
Das war eigentlich so Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre. Das war die Zeit, wo sich das so gewandelt hat. Da haben viele so kleine Käsereien aufgehört. Die ersten Milchwerke sind entstanden. Die Milch aber dann ein wenig im größeren Stile verarbeitet. Es sind einige Einzelne sind übrig geblieben, gerade speziell im Westallgäu sind sehr mehrere.
Stimmt, da gibt es noch ein paar kleine. Ja.
Die sind mittlerweile auch alle ein wenig zusammengeschlossen mit der Allgäuer Käsestraße. Wir sind da ein wenig ein kleiner Verbund, wo uns gegenseitig auch marketingtechnisch ein wenig unterstützt. Man macht Aktionen zusammen. Und da sind einige übrig geblieben, so 6, 7 Stück. Die meisten, wie gesagt, sind geschlossen worden. Der Grund war einfach, es waren früher so Genossenschaften, ja, bäuerliche Genossenschaften. Die haben einen Käse angestellt, Personal angestellt gehabt. Die Betriebe waren
auch. Also die haben ihre eigene Milch quasi verarbeiten lassen von einem Fachmann oder zwei.
So ist es, genau. Es sind auch viele, die haben dann einen Milchkäufer gehabt. Da ging das Ganze, die Produktion und die Vermarktung über einen Milchkäufer. Und als Beispiel bekannt ist die Firma Baldorf, die hat früher 25 Sennereien gehabt. Und die sind aber trotzdem nach der Reihe alle geschlossen worden. Die Gründe sind vielfältig. Das ist natürlich die Milchmenge, die man damals verarbeitet hat in der Käserei. Das waren so um die 1000 Liter früher. Wenn man denkt, das waren ja 20 bis 30 Milchlieferanten, die eine solche Milchmenge geliefert haben.
Ja.
Das, heute ist ja ein Landwirt, ein einziger mit 1000 Liter schon relativ klein.
Ja.
Also es hat sich in der Richtung ja auch schon viel verändert.
Also es hat mit dem Strukturwandel grundsätzlich auch in der Landwirtschaft natürlich zu tun.
Genau.
Es ist aber auch schon, schade ist trotzdem, es war so ortsbildprägend, finde ich, so gesellschaftsprägend, dass die Orte damals einfach wirklich so ihre kleinen Sennereien gehabt haben. Und es ist schade, dass sie weg sind. Also schön war es schon.
Das war ja früher, man hat ja Sennerei oder Käserei gesagt, das war es lokal. Lokal, genau, ist der Treffpunkt, das war der Treffpunkt, ja, vom Ort. Es haben die Milchlieferanten in der Früh und abends Milch gebracht und mit Milch anliefern war es ja nicht nur getan. Ich kann mich noch gut erinnern, als kleiner Bub, das ging ja manchmal bis spät abends. Die Bauern waren im Lokal, man hat geredet, man hat viel diskutiert, es war auch Bier dabei und sonst was. Also es war einfach der Treffpunkt.
Es war quasi wie eine kleine Wirtschaft, wenn man so will,
genau,
dass es eben Käserei war und It-Wirtschaft, ja. Ja.
Und ja, man hat ja keine Social Media oder sonst was gehabt, Fernseher, sowas gab es, Telefon, wo hat es Telefon gegeben im Ort? Entweder in der Gaststätte oder in der Sennerei, das war einfach so.
Oder im
so.
Pfarramt.
Und Pfarramt.
Pfarramt hat es auch gehabt.
Aber ein kleiner Ort hat in dem Sinn kein Pfarrer gehabt, da war es einfach die Sennerei oder die Wirtschaft in der Nähe oder nebendran. Und das war einfach der Treffpunkt.
Mhm. Also da ist wahrscheinlich auch Verbandspolitik gemacht worden, so wie man heute das anders organisiert.
Ja.
Aber da ist ja Verbandspolitik gemacht worden. Also es waren Treffpunkte tatsächlich. Und was hast du von der Zeit noch in Erinnerung aus deiner Kindheit? War das mehr Miteinander noch? Kann man das so salopp formulieren?
Ja gut,
das dass man noch mehr zusammengeholfen hat, mehr zusammengehalten hat, nicht bloß sich getroffen hat, sondern dass so diese Gemeinschaft einfach noch intakter war.
Die war auf jeden Fall intakter. Man hat ja früher ja eigentlich gewusst, dass es nur miteinander geht. Darum gab es ja die Genossenschaften. Die sterben ja heute auch alle so mehr oder weniger aus. Mhm. Man hat immer gewusst, einer allein kann nichts. Man hat zusammengehalten, das war die Bauern, man hat sich getroffen. Klar ging es manchmal auch mal interessant oder heiß her, das ist auch ganz normal gewesen. Aber man hat eigentlich so immer so zusammengehalten.
Mhm. Wie hast du das erlebt in deiner Kindheit, Jugend?
Wir haben eigentlich, also früher hat es im Hack gespielt, wo ich aufgewachsen bin, auch aus der Reihgerber, da hat man, also das weiß ich als Kind jetzt nicht mehr, dass man da nachgeliefert hat, aber bei uns war es einfach so, dass man die Milch auf den Milchbock hinausgestellt hat und dann einer am Bauer vom Ort hat die Milch eingesammelt und nach Aach runtergebracht und da ist dann vom großen Milchauto die Milch abgeholt worden. Mhm. Und wir sind, Hack gespielt ist ja auch ganz ein kleines Dorf, sage ich mal, wo früher auch sehr viele Landwirte noch da waren, Bauern da waren, sind auch noch mal so viele, aber da ist einfach darum gegangen, wenn jemand gewusst hat, dass jemand Hilfe braucht, hat man sich auch gegenseitig unterstützt und hat man gesagt, oh, das brennt
ja,
gerade.
Ja, wenn zum Beispiel
man geht raus und hilft am Eifieren, weil genau. Es einfach gerade Rang anfängt oder sowas.
Ja, das und da, oder bei uns, wir haben die Schumpen immer zusammen gesammelt. Bei mir als Kinder, ja wirklich. Ja. Da hat man schon gehört, Schumpen sind los. Wir haben so am Ortsrand gewohnt, mhm. Also in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Wiesen, wo eben die Tiere dann auch unter Umständen waren. Und dann ist alles raus und hat die Schumpen wieder zusammentrieben. Also da sind sogar wir gerade.
Da hat man sich da gegenseitig unterstützt und man gesagt, oh du, bei dir sind gerade Kier durchgegangen oder sonst irgendwas. Und das war ganz klarer Fall, dass man sich da hilft.
Hat sich schon stark verändert, auch das bäuerliche, ländliche Leben, gell? Muss man leider festhalten. Klar. Und jetzt mit der Milchproduktion ist es natürlich so, hat man heute eigentlich größere Mengen im Vergleich zu weniger Produzenten? Es sind ja weniger Landwirte und die Mengen sind trotzdem groß. Oder sagt man, früher haben wir mehr Landwirte gehabt und da war schon noch mehr Milch auf dem Markt. Wie empfindet ihr das?
Ja gut, man hat auf jeden Fall viel mehr kleine Landwirte gehabt. Mhm. Also die Anzahl der Landwirte ist ja stetig zurückgegangen. Die da sind, die haben natürlich alle eine gewisse Größe oder werden immer größer. Das hat sich schon gewandelt. Also in dem Betrieb, in dem ich vorher als Betriebsleiter war, da haben wir es mal durchgerechnet gehabt, wenn alle Lieferanten, die gegangen sind oder aufgehört hätten, die wir noch hätten, dann hätte man die Milch gar nicht verarbeiten können. Mhm. Das wäre dann zu viel gewesen. Mhm. Und wie gesagt, die Milchmenge, glaube ich, ist heutzutage nicht viel, viel mehr wie damals. Es gab ja damals auch Butterberg, die großen Diskussionen. Es ist ja dann die Kontingentierung eingeführt worden. Also die Probleme waren ja damals auch schon da.
Wir reden über das Käsemachen heute in Habe die Ehre zusammen mit Hildegard und Bernd Bauer, die in Grünenbach eine kleine Sennerei aufgemacht haben. Das ist noch gar nicht so lang her. Aber jetzt gehen wir erstmal den Weg bis dahin ein Stückchen ab, Bernd. Du hast also als Bub beim Vater in der Käseküche mitgeholfen und hast gesagt, das ist auch mein Berufsweg. Du hast eine Ausbildung gemacht dann als Käser. Wo?
Ja, das war eigentlich eher spannend. Man kommt aus der Schule raus und weiß eigentlich überhaupt nicht unbedingt, was man will. Und zu der damaligen Zeit war es ja nicht einfach. Da war ja jeder Lehrer froh, wo jeder irgendwo eine Lehrstelle gefunden hat.
Naja, wir waren Babyboomer-Generation. Wir waren zu viele. Wir waren immer überall zu viele.
Genau,
gell?
Genau. Andersrum wie jetzt.
Andersrum wie jetzt, genau.
Ich habe Gott, meinem Vater immer geholfen. Ich habe auch da so ein bisschen Ferienjob gemacht und ein bisschen so Kleingeld verdient, was man halt als Bauer gebraucht hat. Und dann war es dann doch möglich, ich durfte dann die Lehre machen. Das war damals nicht ganz einfach in einem kleinen Betrieb. Mhm. Ich war damals überhaupt der erste Lehrling bei der Firma. Ah. Man hat eigentlich bis dato einmal 19 Jahre davor jemand mal ausbild gehabt, aber dann eigentlich nie mehr wieder. Und dann hat man das durchboxt, dass ich die Lehre machen durfte. Aber dann habe ich bis zum 30. August einen Ferienjob gemacht und am 1. September, war zwar damals ein Samstag, aber da hat es quasi am 1. September beginnt die Lehre. So am Samstag habe ich dann die Lehre angefangen, also einen Tag drauf, mehr oder weniger. Mhm. Und die Lehre habe ich eigentlich dann bei meinem Vater absolviert. Mhm.
War das problematisch so? Das ist ja manchmal gar nicht so leicht, oder? Wenn im eigenen Betrieb Sohn oder Tochter da zur Ausbildung antreten.
Nein, es war...
Ist gegangen.
Wir haben uns erkannt. Nein, das war eigentlich absolut kein Problem. Also man ist ja eigentlich im Molkereifach, oder damals hat es ja Molkereifachmann geheißen, man ist ja relativ viel auf der Schule. Also nicht nur Berufsschule, dann kam die überbetriebliche Ausbildung dazu. Und ich musste dann in viele andere Betriebe, damit ich die Lehre überhaupt machen durfte, habe ich andere Betriebe gebraucht, gerade mit Joghurtherstellung,
ja, klar.
Butterei-Herstellung. Da war ich dann auch relativ viel oder habe viel Zeit in anderen Betrieben verbracht.
Und du bist dann ja auch ins Ausland gegangen. Wo hat dich denn der Weg hingeführt?
Gut, nach der Lehrzeit bin ich nach Frankreich.
Wie kommt man da mal dann sprachlich zurecht? Hast du dir halt Französisch ein bisschen aneignen müssen, mehr oder weniger, oder?
Na, es war einfach der Seniorchef, der war Prokurist bei einer großen Firma und der hat eigentlich, der hat ja die Sennerei eigentlich geführt, war ja eigentlich Milchkäufer und der war hauptberuflich Prokurist bei einem großen französischen Unternehmen. Ah. Und der wollte eigentlich immer, dass man mal das auch mal anschaut und das sieht. Na, geht man nach Frankreich, sprachlich natürlich komplett ins Blaue.
Ja, aber das lernt man dann schon, gell?
Ja, es waren relativ viele Deutsche dabei. Also man lernt eigentlich, ja gut, ein wenig die Sprache schon, aber man lernt die Anlagen nur, man sieht den Schriftzug und wenn man da drauf drückt, weiß man, was passiert. Also
genau.
Man lernt das schon irgendwie. Und dann natürlich, klar, es ist in der Nähe vom Elsass, die Elsässer, die
ja,
haben ja
die
noch
können
alle
viel Deutsch,
haben
klar.
Nur Deutsch gesprochen, aber man kommt schon irgendwie klar.
Was haben die da für Käse gemacht? Auch wie bei uns, also so auch so Hartkäse oder waren die da mehr in der Weichkäse-Richtung?
Das war eine große Weichkäsefabrik. Ah. Also die haben damals schon 1 Million Liter am Tag gehabt, also das ist eine riesengroße Firma gewesen und die haben im großen Stile Brie und ja, Camembert hergestellt. Mhm.
Und von Frankreich auch dann in die Schweiz noch?
Ja, die Schweiz, das war einfach, das muss bei uns jeder mal gemacht haben, wo im Käsefach ist, dass man einfach mal auf eine Alpe geht.
Schocke.
Wir sind dann zu viert, also mit Freunden zusammen, sind wir dann auf der Alpe, auf dem Berg, in der Nähe von Sitten, also wie sagt man, also ganz tief in der Schweiz drin. Und das war recht spannend. Die Hütte war auf 2000, also das war, wir haben 85 Kühe gehabt, das war eine spannende Geschichte, ein spannender
Sommer. Und da hat man natürlich Bergkäse gemacht vermutlich, oder?
Ja, halt den traditionellen Alpkäse von der Schweiz.
Ja. Gab es dich da schon in seinem Leben zu der Zeit?
Nein, da gab es mich noch nicht. Habe ich nicht mitgemacht. Die Geschichte kenne ich auch nur vom Hörensagen.
Da warst du noch im Allgäu unterwegs.
Da war ich noch.
Ja. Und diese Lehr- und Wanderjahre, was hast du gemacht dann? Also als junge Frau?
Ich habe Ausbildung als Steuerfachgehilfin gemacht, Kat.
Und da auch gearbeitet dann.
Da habe ich dann
das ist natürlich jetzt schon geschickt, oder? Wenn man jetzt im Familienbetrieb ein bisschen das Händchen für die Zahlen hat.
Das hat sich jetzt eigentlich ganz gut ergänzt noch.
Einer muss rechnen können, oder? Einer muss rechnen können. Und diese Lehr- und Wanderjahre, Bernd, das war wahrscheinlich schon wichtig, oder? Also da hat man viel mitgenommen und viel gelernt und viel gesehen, denke ich mir.
Ja, man sieht viel, man lernt viel, man hat mit anderen Menschen zum Tour. Also gerade in der Schweiz, im Wallis, das ist ein anderer Menschenschlag. Man ist als Deutscher im Ausland, das ist ja mal eine wichtige Erfahrung. Und gut, Frankreich war sehr speziell. Ich bin dann noch, gerade zur Wendezeit war ich dann in Ostdeutschland eine ganze Zeit lang, einen Betrieb übernommen, aufgebaut, umstrukturiert. Gut, dazwischen habe ich meinen Techniker noch gemacht, man hat sich natürlich weitergebildet, aber das sind einfach auch wichtige Sachen, dass man mal rauskommt aus seinen größeren vier Wänden, sage ich jetzt mal.
Aus der Komfortzone, wo man alles kennt und wo man auch jeden kennt, das bildet ungemein, das glaube ich auch, ja.
Das kann man eigentlich, meine ich, nur jung machen. Also als junger Mensch, man hat Tatendrang, man ist noch nicht gebunden und da bietet sich das absolut an.
Und wann ging es denn wirklich dann wieder zurück ins Allgäu, wo du gesagt hast, da war dann klar, wir sind wieder im Allgäu und da lassen wir uns auch wirklich wieder nieder und da wollen wir jetzt eigentlich auch bleiben.
Gut, in Ostdeutschland, das war ja ganz an der Grenze, an der polnischen Grenze, das ist für den Allgäu ja natürlich jetzt nicht ganz so die Traumkulisse von der Region.
Bei Görlitz ist das, um das mal, da warst du in der Nähe, ne?
Genau.
Die nächste größere Stadt, ja.
Wir sind zwar auch nette Leute, also das war auch eine spannende Geschichte, aber ich bin natürlich im Heimatort auch in vielen Vereinen drin, kulturell unterwegs und wenn du natürlich alle 6, 8 Wochen einmal kurz heimkommst und dann überhaupt eine Zeit lang weg bist, dann merkst du, was dir fehlt.
Ja.
Das ist natürlich erstens mal das Allgäu, die Gegend selber. Es fehlen die Vereine, es fehlen die Hobbys. Man kennt eigentlich nur irgendwo die Arbeit und irgendwas fehlt dann. Und so war dann schon irgendwo der Entschluss, da einfach wieder zurückzugehen.
Aber da warst du dann schon mit dabei, oder?
Nein, war ich auch nicht dabei.
Guck her, lange bedeckt gehalten. Ja. Wann bist du denn ins Spiel gekommen?
Kurz danach.
Kurz danach.
Genau, eigentlich, wo er dann noch nach Ravensburg gegangen ist, da bin ich dann ins Spiel gekommen.
Habt ihr euch kennengelernt dann.
Ja, genau. Ja.
Ja. Und dann war auch Familie gegründet und dann war klar eigentlich, dass der Lebensmittelpunkt dann wieder das Allgäu sein soll.
Genau, dann haben wir gesagt, also irgendwie zieht es uns wieder ins Allgäu rauf. Mhm. Klar, nach Ravensburg ist bei Wangen im Allgäu, aber noch nicht.
Das württembergische Allgäu, lassen wir gelten.
Genau,
lassen wir gelten.
Genau.
Sind wir
genau.
Jetzt so. Aber es gab immer im Hinterkopf, also als Betriebsleiter, hast du ja gerade erzählt, mehrere Stationen, Betriebsleiter, das heißt, man ist der Chef in der Molkerei, man muss gucken, dass die Zahlen stimmen, die Betriebsabläufe stimmen, immer nur Milch da ist, aber auch jetzt viel Milch da ist, das stelle ich mir durchaus verantwortungsvoll vor, ist sicher auch, oder?
Ja, absolut.
Gell? Ja. Aber es war immer im Hinterkopf der Wunsch oder der Traum, selber was zu haben.
Ja, also da spielen vielleicht zwei Treffen eine große Rolle. Das ist, jeder kennt Müllermilch, Theo ja. Müller. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen, da war ich 18 Jahre alt. Mhm. Das war eine ganz lustige Geschichte. Das war damals noch bei meinem Vater in der Käserei. Da ist die Meistergruppe, wo der Theo Müller drin war, die haben die Sennerei besichtigt und wir haben damals so einen windigen Milchwagen gehabt. Und ich habe Molke ausgefahren und dann bin ich wieder zurückgefahren und da geht es wegen der Berg runter, haben eine Kurve rum und das Fahrzeug hat so gewackelt. Und dann, ja, als junger Mensch fährt man halt vielleicht ein wenig schneller. Dann bin ich um die Kurve rum.
Und die Rollladen so klappert.
Genau.
Ich weiß ja auch noch. Ja.
Dann bin ich vor Käserei und dann ist der Theo Müller, kommt zu mir und hat gesagt, der Mann gefällt mir, der buttert schon im Milchwagen. Das war das erste Treffen mit dem Theo Müller. Und das zweite, und Theo Müller, eigentlich für mich ein ganz interessanter Mensch, der hat ja in Deutschland brutal viel bewegt. Der hat ja die Käserei von seinem Vater übernommen, die war ja so groß wie jetzt so meine in dem Stile und hat eigentlich ein Weltkonzern draus geformt.
Hat er, absolut. Auch umstritten, muss man auch sagen. Also da gab es damals viel Ärger mit der Wasserentnahme und.
Sicherlich, aber, ja. Aber er ist ein Unternehmer in Deutschland, ja. Der was bewegt und was geformt hat. Und das war damals schon wegen im Hintergrund. Und das zweite große Treffen, das war dann in Nieski, also da in der Nähe von Gorlitz. Da haben wir ja dann auch miteinander zu tun gehabt bei der Betriebsübernahme damals von der VEB, wie es geheißen hat. Dann war es ja Müllermilch und dann war es dann die Molkerei Nieski und die Umstrukturierung. Da haben wir dann auch miteinander zu tun gehabt. Und das waren so zwei prägende Treffen. Und da war immer im Hinterkopf eine eigene Käserei. Das wäre schon mal was Spannendes. Und wir sind ja damals von Neuravensburg, das war ja auch Milchwerk, das war ein größeres württembergisches Unternehmen. Da war dann in der Nähe von Stiefenhofen war dann eine Käserei oder wurde frei. Da habe ich dann die Betriebsleiterposition übernommen, war dann eigentlich mehr oder weniger schon selbstständig in einer kleinen Käserei.
Das war dann schon klein?
Ja.
Kleiner, also kein Vergleich mit den großen Betrieben, wo du...
Genau. Das war einfach mehr oder weniger im Heimatort, man war da und das war eigentlich so genau die Struktur,
wie
ich es gelernt habe.
Ja, ja, ja. Habe die Ehre, bei uns geht es heute um den guten Käse. Jetzt, Bernd, erzähl mal diese Käserei jetzt in Grünenbach, quasi im Nachbarort von deiner Arbeitsstelle in Stiefenhofen weg. Wie kam das dann? Wie hat sich das aufgetan sozusagen für euch?
Das war eigentlich so eher wieder Zufall.
Wie so viel im Leben, gell?
Wie so viel im Leben, genau. Der Vormieter oder Pächter, die haben ja das über 50 Jahre betrieben, die haben in ihrem Stammsitz, haben die eine Käserei gebaut und dann habe ich eigentlich so mitbekommen, dass sie zwei Sennereien, zwei Standorte schließen wollen. Und dann habe ich einfach mal, ja, da haben wir das mal in der Familie beredet, ob wir vielleicht, können wir mal anfragen, fragen wir mal, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man da was machen könnte. Dann habe ich angefragt, habe nachgefragt und dann hat es geheißen, ja, das wäre möglich, ihr könnt die Anlagen ablösen. Dann ist natürlich das Gebäude gehört der Genossenschaft, mit denen hat man dann noch klarkommen müssen. Und dann war eigentlich schon das geebnet oder die Möglichkeit da, dass wir eine eigene Käserei mehr oder weniger fertig da haben. War alles installiert, war alles fertig da.
Das war also trotzdem sozusagen ein Glücksgriff.
Das war,
weil du musstest nicht anfangen, jetzt Zeug kaufen und installieren und einrichten, sondern mehr oder weniger konnte man wahrscheinlich das, was da war, fast so übernehmen, vermutlich.
Genau.
Oder?
Ich meine, das ist ja eine Käserei selber. Das, nur irgendwo was zusammenkaufen, hinstellen, man braucht ein Gebäude dazu, man braucht das Umfeld dazu. Das ist ja, es muss ja alles auch passen. Das, eine Bauern, das sind Kosten, das kann man sich.
Kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen oder gar nicht mehr leisten, ehrlich gesagt, oder?
Da braucht man schon eine gewisse Marktstruktur, da muss schon was Fertiges da sein, bis man den Schritt gehen kann.
Okay.
Und einfach zum Starten hat sich das angeboten.
War das für dich, Hildegard, damals, als er mit der Idee um die Ecke kam?
Ja, das war eigentlich schon spannend und unsere Kinder waren ja auch schon größer und dann haben wir es schon zusammen besprochen, ob das überhaupt möglich ist, machen wir das. Wir haben gesagt, wenn wir es, unsere Kinder natürlich schon mitziehen. Weil wir wollten sie am Familienbetrieb ein bisschen machen und unsere Kinder, oder ich bin ja auch da, wo er jetzt dann 20 Jahre beschäftigt war, auch habe ich auch 10 Jahre mitgearbeitet im Verkauf, wie auch in der Verwaltung dann auch. Und unsere Kinder sind auch in der Senderei groß geworden, in dem Fall noch halt auch. Die sind es einfach gewohnt gewesen, dass sie einfach mit unter waren oder dass, ich sag mal, unser Jüngster noch klein war, dem halt Stiefel oben nachgestellt und hat der gewiss
gedacht,
genau, Mama ist in der Senderei unter, ich komme einfach noch knapp.
Und das hat er auch so gemacht.
Und das hat er auch so gemacht, genau. Und von dem her gesehen, haben wir gesagt, halt eigentlich, ja, das ist der Traum vom Papa, vom Band. Und
Wenn nicht jetzt, wann dann? Punkt, wo man gesagt hat, vom Alter her, jetzt müssen wir es machen oder nie mehr.
Richtig, ja. So ist es. Und unsere Kinder haben gesagt, ja klar, wenn ihr das machen wollt, wir helfen euch. Und
Das liegt nämlich noch gar nicht lang zurück. Das war 2020.
Genau.
Also erst ein paar Jahre her.
Genau, genau. Ja. Also ungefähr ein Jahr vorher ist es einfach so klar gewesen, haben wir mal abgesprochen, ist es möglich, Gott, alles. Weil das muss ja viel im Vorfeld ja schon klären.
Du brauchst Konzessionen, du brauchst alles. Das muss ja alles genehmigt werden.
Genau.
Lebensmittel, wissen wir ja, werden ja stark überwacht. Ist auch richtig so, dass man sagt, was ist das? Steht da alles so, wie es muss? Manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen hinderlich, keine Ahnung. Wenn man da in so einem Betrieb ist, dass man sagt, jetzt müssen wir den Arbeitstisch einen Zentimeter verrücken, weil EU-Norm ist sicher manchmal auch ein wenig schwierig. Aber klar, es ist Lebensmittel, wo hergestellt werden, muss man natürlich reingucken. Was steht denn da drin? Also was ist denn eigentlich Einrichtung von so einer Sennerei? Was gehört da alles rein?
Gut, im Grunde, man braucht einen Käskessel. Das ist so das Herz, wo der Käse gemacht wird. Das ist eine Käsepresse drin. Das ist die ganzen Anlagen zur Reinigung sind drin. Man braucht Pumpen, wir haben einen Milcherhitzer drin. Ist ja so, ich mache keine Rohmilchkäse. Ich habe ja auch keine eigenen Milchlieferanten, wo ich ständig weiß, wo die Milch herkommt. Ich beziehe die Milch schon regional über einen Nachbarbetrieb bekomme ich mein Kontingent Milch. Ich habe also einen Milcherhitzer drin, ich habe eine Butterei drin. Es sind einfach auch gewisse Kellerräume, die man braucht. Dann die Technik natürlich dazu, von Elektrik bis Dampfversorgung. Man braucht ja relativ viel Energie zur Käseherstellung. Also es ist schon ein großes Spektrum, was man da an Anlagen braucht.
Labor wahrscheinlich auch ein kleines dabei, oder? Muss man da auch noch beproben, prüfen? Muss man das auch machen?
Mache ich selber nicht mehr. Mhm. Das ist erstens der Zeitaufwand. Wir haben in der Nähe ein großes milchwirtschaftliches Labor.
Und die machen da mit?
Ja.
Es ist, glaube ich, vorgeschrieben. Man muss schon, gell? Man muss es natürlich.
Gewisse Sachen muss man machen und in dem kleinen Stil selber was machen, da gebe ich es lieber ab, bringe die Proben weiter. Ich habe ja auch andere Pflichtuntersuchungen, die ich selber gar nicht machen kann, die für mich zu aufwendig werden von der Zeit her. Und da gibt es so Speziallabors und da habe ich halt weiter.
Ich habe es als Ferienjob tatsächlich gemacht, viele Jahre lang, weil meine Tante war im Labor, in der örtlichen Molkerei, Käserei. Und die hat zu mir mal gesagt, ich könnte da eigentlich anlernen. Also man muss das machen, das muss auch gründlich gemacht werden, aber es ist jetzt nichts so Schwieriges. Das könntest du eigentlich machen als Ferienjob. Und da habe ich gesagt, ja, du gern. Und dann hat die mir das gezeigt, dann bin ich da eine Woche mitgelaufen und dann bin ich eigentlich immer gekommen, wenn sie Urlaub gehabt hat, also auch während des Studiums. Das war eigentlich ein netter Job, muss ich sagen. Und von daher weiß ich nur, das war ganz wichtig, also der Betriebsleiter, der ist also zweimal am Tag mit seinem weißen Kittel hereingeweht gekommen und da musste man genau aufschreiben, welche Werte man hat, weil das war wichtig. Da hat der drauf geschaut und es ging unter anderem, um das vielleicht kurz zu erklären, auch natürlich darum, dass man zum Beispiel, wenn man von mehreren Bauern die Milch zusammengeholt hat und die durften ja nicht liefern, wenn zum Beispiel die Kuh krank war, Antibiotikum kriegt, genau, dann durften die Milch nicht abgeben. Und da gab es natürlich trotzdem so hin und wieder auch mal ein schwarzes Schaf dabei, das hat die Milch halt trotzdem geliefert. Um sowas ging es, dass man da also geschaut hat, ob der Wert insgesamt in Ordnung ist. Und wenn das nicht der Fall war, dann hat man gewusst, von wer hat die geliefert, also welcher Tankwagen hat die Milch gebracht. Dann hat man danach geschaut. Da hat man versucht herauszufinden, wen man da jetzt gerade auf Finger klopfen muss. Also es wird schon ernst genommen und ist ein wichtiges Thema,
muss
ganz
ja,
klar.
Muss ja, ja.
Aber habe ich gern gemacht, also war netter. Ferienjob und Studentenjob waren die. Und man war auch nah an den Leuten. Mhm. Also sind Käser immer reinkommen, die haben dann bei mir Brotzeit gemacht.
Und ich habe
jeden Tag habe ich da einen Käse gehabt. Immer gegessen. Bin es nicht müde geworden. Ich mag es auch heute noch gern.
Das ist doch sehr gut.
Ach ja, klar. Ja, also die Ausstattung, das war wie gesagt alles drin. Das war Glücksgriff. Dann ging es um die Genehmigungen. Wer ist da zuständig? Das Landratsamt oder welche Behörden muss man da ansprechen?
Ja gut, das ist natürlich Veterinäramt sowieso. Man braucht eine Erstzulassung, eine EU-Erstzulassung. Mhm. Das ist auch eine spannende Geschichte. Also der eine Betrieb geht, der nächste kommt. Die Hürden sind dann wieder eine Stufe höher. Also man kann nicht meinen, man kann einfach so weiter produzieren. Man hat einfach neue Vorschriften, Erstzulassung. Man muss das Ganze erfüllen. Ist natürlich eine gewisse Arbeit mit dahinter. Natürlich auch viel Bürokratie, bis man soweit ist. Was auch wichtig war, ist, die ganze Finanzierung muss stehen. Es ist ja nicht so, dass die Anlagen nichts gekostet haben, umsonst waren. Wir haben ja eigentlich erst vor, sagen wir mal, 10 Jahren davor ein Haus gebaut, wo auch noch Belastung da waren. Also das war in der Familie schon alles zu bereden.
Oder du musst dich gut rechnen, Hildegard, und schauen, ob es ausgeht.
Ja, genau. Ja. Muss man natürlich schon als Hausfrau, muss man dann schon auch schauen, welche Wege wir gehen. Aber ich denke, wir haben das ganz gut gemeistert.
Jetzt war es aber 2020.
Ja.
Und da wissen wir ja alle, Beginn der Corona-Pandemie, war das jetzt in dem Fall gut, weil man langsam starten konnte, weil vielleicht der ein oder andere Handwerker eventuell auch Zeit hatte, die man braucht hat, oder war es im Gegenteil schlecht?
Spannend. Also wir haben ja das Ganze geplant ab 2018. Corona gab es noch, oder 2019 war es, ja, wo man das so plant, 18, 19 so in dem Bereich, haben wir das plant und dann sind wir mit 19 sind wir richtig in die Gänge gekommen oder haben da gestartet und am 4.12.20 haben wir gestartet und dann war ja eigentlich Corona.
Genau, ging es ja sofort los im Januar. Mhm.
Ja, und das Spannende an der Geschichte ist, also meine 20 war es ja so, wir haben ja eigentlich so, denkt mir, können die ersten Weihnachtsmärkte schon einfach mal mit Reibkäse beliefern. Wir haben ja schon Kundenkontakt gehabt. Mhm. Man hätte ja von befreundeten Betrieben einfach Käse gekauft, hätte es für die vorbereitet als Reibkäse für Kässpatzen. Also wir hätten schon Einnahmen generiert, wenn was möglich gewesen wäre. Mhm. Es war halt nichts möglich.
Ja.
Wir haben unseren Laden auch schon geöffnet gehabt. Wir haben also von ausgesuchten befreundeten Betrieben mit Käse zukauft, haben den angeboten, den Käse. Dann war es natürlich auch so, war eigentlich alles ruhig. Man hat einen Verkaufsladen, da geht nicht viel. Nächste war, man hat ja nicht gewusst, wie lang dass das Ganze war. Also wir haben schön weiterproduziert in der Hoffnung, ja, in 1, 2, 3, 4 Wochen ist alles wieder gut. War wohl nicht. Und so war das eine sehr spannende Geschichte, wo schon Richtung Problem gelaufen ist.
Also da schläft man dann auch nicht mehr gut, gell? Das sind dann so Zeiten, wo man dann schon auch wirklich einfach Sorgen hat, stelle ich mir vor.
Ja, Corona-Hilfen sind mir ja durchgefallen. Wir haben ja keine Möglichkeit gehabt. Wir waren ja eigentlich selber schuld, dass man so derzeit einen Betrieb angefangen hat.
Tja.
Also alle anderen Betriebe, wo da irgendwas gekriegt haben, sei es noch vergund, aber wir haben eigentlich nie die Möglichkeit gehabt.
Aber immerhin habt ihr dann auch nichts zurückzahlen müssen. Das hat nämlich auch dem einen oder anderen dann das Knack gebrochen, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja. Und ja, wir haben dann mehr oder weniger weiter gewurstelt irgendwie und es sind auch neue Käsesorten daraus entstanden. Also das ist ja nicht so,
also es war eine kreative Periode.
Ja.
Kann man so kann man auch durchaus sagen, ja. Genau. Ja. Wenn wir, ja, wo wir geöffnet haben, also Dezember 20, ist einfach dann der Volllockdown gekommen.
Der war im März, 15. März war das.
Na, der
ist schon früher.
Das war ja Anfang
20. Ach so, das war ja Anfang, genau. 20, genau.
Und da war dann Weihnachten.
Ja, stimmt, da haben sie Weihnachten.
Und da haben wir komplett
Tourismus. Stimmt, da haben wir noch zwei, drei Tage haben sie noch auflassen. Und dann haben sie gesagt, dann zu. Stimmt.
Genau, ja, das war dann bis Pfingsten fast, dass die Leute noch mal Reise davor haben. Also ja. Tourismus war
6, 8 Wochen war das, genau.
Na, das war fast ein halbes Jahr noch dann. Da war Weihnachten doch komplett mit Ausgangssperre und so weiter und so fort dann. Und dann war halt, also für uns war halt problematisch, wir haben uns keinen Namen machen können, weil wir keine Touristen gehabt haben und man hat sich nur mal getroffen, richtig. Und dann hat sich auch nicht umeinander gesprochen, dass es da wieder jemand Neuer drin ist.
Aber auf der anderen Seite war es ja so, das war ja eine Phase, in der sich ganz viele Leute auf Lebensmittel wieder besonnen haben. Habt ihr das damals gemerkt? Also die haben auf einmal angefangen, wirklich auch im Bioladen einzukaufen und zu gucken, was man isst, weil man auch gesagt hat, Ernährung ist wichtig, man muss sich gut ernähren, man muss sich gesund ernähren, dann bleibt man auch gesund. Also das war, da ist ja damals so ein neues Bewusstsein für lokal produzierte Lebensmittel, nicht, möchte ich sagen, entstanden, es war sicher da, aber es ist geschärft worden.
Es war mit Sicherheit schon in gewissen Läden und Betrieben so. Wir haben das Problem gehabt, bei der Online-Shop zum Beispiel, die haben ja alle geboomt. Wir haben damals noch keinen gehabt. Ja. Und wenn wir einen gehabt hätten, hätte uns keiner gekannt.
Ja.
Unser Problem war, wir haben keine Märkte gehabt, wir sind nicht rausgekommen, wir haben uns keinen Kundenkreis erschließen können. Das war unser Problem. Und alle Nachbarbetriebe mit Online-Shop, die haben die Waren kaum hergebracht, weil die Leute sind nicht raus, das hat geboomt. Und wo es dann wieder aufging, sind die Leute schon, also wir haben schon ein wenig einen Bio-Boom gehabt auch zu der Zeit. Der ist dann, da kommen wir vielleicht später noch drauf, der ist dann auch urplötzlich, ist da die Kante gekommen.
Er holt sich gerade wieder.
Ja,
jetzt gerade holt sich es wieder, aber es kam, es
brach das dann war die ziemlich zweite ab.
Ja.
Ja, und gut, wenn man eigentlich nichts hat, dann wird es schwierig und dann wird man wieder kreativ. Also, mein Gott, wir waren nie so famos, haben gesagt, wir stellen uns hin, kaufen die Milch, machen Käse und das geht super weiter. Das war mir von vorneweg klar schon.
Dass das einfach eine Zeit braucht.
Dass es Zeit braucht und bin jetzt auch in einem Alter, man hat da gewisse Erfahrungen schon. Man kennt auch gewisse Leute, die sich schon mal selbstständig gemacht haben, die auch ihre Erfahrungen gesammelt haben. Man hat zwar immer versucht, diese Fehler nicht zu machen, aber es kommen immer wieder so Punkte, wo spannend werden, sage ich jetzt mal.
Aber ihr habt es durchgehalten, Gott sei Dank.
Ja, muss man.
Ja, muss man. Aber so leicht ist es halt dann immer nicht. Ja, ja. Und wann war es dann wirklich, auch mit Corona ging es dann in Anführungszeichen richtig los? Kann man das so simpel sagen?
Genau.
Ja, als vorbei war, da habt ihr dann wirklich durchstarten können. Aber welcher Käse ist da entstanden? Das wollte ich noch fragen, genau.
Das waren in dem Betrieb sind gewisse Wärmekammern installiert gewesen. Also der Vorbesitzer hat in 3 Schichten produziert und der hat die Temperaturen, die auf der Presse herrschen, in so Kammern simuliert. Und kurz, Allgäu ist ja traditionell der Emmentaler. Ich kenne das ja, das sind ja schöne Laibe mit 70, 80, 90 Kilogramm. Das konnte ich aber nicht machen. Die Pressanlage, ich habe Formen drin mit 30 cm Durchmesser. Das gibt 6 Kilo Laibe und bis maximal 8 Kilo Laibe. Und gut, die Milch ist da, Käse ist produziert, ziemlich viel am Lager. Und dann war die Idee da, probier einfach mal einen Emmentaler aus mit 7 Kilo. Ist schon eine kleine Herausforderung, ist ein kleiner Laib, die Lochung muss stimmen.
Ja.
Er hat im Verhältnis zum großen Laib viel mehr Oberfläche, also die Austrocknung, es läuft alles ganz anders.
Ja.
Aber wir haben es hinbracht. Also ist mittlerweile schon von der Menge her das drittgrößte Produkt, was wir produzieren.
Und da spielt halt dann sicher deine Erfahrung, die du über die Jahrzehnte einfach hattest, dann eine Rolle, dass du weißt, wie du genau mit dem Laib, der jetzt wesentlich kleiner ist als der andere, der sich ganz anders verhält, wie du mit dem umgehen musstest.
Auch, ja klar, man braucht Erfahrung, man muss das ja eigentlich schon mal gemacht haben. Und man kennt da Leute, man braucht auch Kontakte, gerade die gewissen Bakterienkulturen müssen dazu stimmen, das muss alles dazu stimmen. Und dann macht man wieder Produktion, dann sieht man irgendwo einen kleinen Verbesserungsbedarf, vielleicht auch Kundenrezessionen sind auch ganz wichtig, wenn man sagt, der ist mir ein wenig zu trocken oder der hat das kleine Problem. Und da versucht man einfach, das immer ein bisschen hinzudrehen.
Wie viel Käse ihr da herstellt, also wie viel unterschiedlichen und was man überhaupt für ein Händchen braucht, um einen guten Käse zu machen, das hören wir dann in der nächsten Stunde. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast heute Familie Baur aus Grünenbach im Allgäu. Bei Ihnen dreht sich alles um Käse. Sie haben sich einen Traum erfüllt, eine kleine eigene Sennerei dort wiederbelebt und machen einen wirklich guten Käse. Und was Sie da alles herstellen, das erzählen Sie uns gleich. Es gibt guten Käse in der Bio-Käserei in Grünenbach. Was macht sie denn eigentlich alles? Erzählen Sie doch mal.
Wir machen viele unterschiedliche Sorten.
Ja, bitteschön, wir hören.
Also erstmal habe ich jetzt von der Milchmenge her habe ich ein Kontingent von 10.000 Liter in der Woche, was ich verarbeiten kann.
Das können Sie gut bewältigen. Das ist die Menge, die Sie gut bewältigen können.
Das kann ich allein einfach gut schaffen. Ja. Also der Kessel hat 5.000 Liter.
Ich also ganz allein bist du ja wohl nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ganz schön frach, was du da noch sagst.
Vorsicht, Ehekrise.
Ja. Nein, meine Produktion mache ich eigentlich überwiegend allein. Also meine Frau macht ja das ganze Background,
das Kaufmännische,
was ganz wichtig ist. Ja, das ganze Zahlenwerk und auch im Verkauf und die Einteilung von der Leute. Und meine Buben helfen, schaut zwischendurch. Aber gut, sie haben alle ihren Job. Hm. Und an der Produktion bin ich eigentlich meistens allein. Und 2x 5.000 Liter kann ich allein ganz gut schaffen. Also der Kessel hat eine Größe von 5.000 Liter. Die Woche habe ich jetzt bis einmal gemacht, sonst hätte ich es ja zu dir geschafft. Sonst hätte ich ja.
Also wenn da ihr jetzt da seid, steht der Kessel still.
Richtig,
logischerweise,
genau,
ja.
Das ist der Vorteil, wenn man vom Nachbarbetrieb die Milch bezieht und nicht direkt vom Landwirt, da kann man eigentlich ein wenig jonglieren, wenn es dann irgendwo ein bisschen brennt. Gut, und je nach Sorte wird die Milch natürlich speziell hergerichtet für Käserei. Also wenn ich jetzt so einen Schnittkäse mache, so einen Rahmkäse, verschaffe ich Vollfettmilch. Der Käse hat dann auch mehr Fett drin. Das sind dann die Schnittkäse, die wir dann später wieder weiter veredeln. Also Blütenkäse, wir machen was mit Zitronenpfeffer. Wir machen was mit Honig, Rosmarin oder speziell süße Rosi. Das war eine Idee von meinem Jüngsten.
Süße Rosi, das klingt spannend, ja.
Ja.
Also es ist ein Käse, der schon nach Käse schmeckt, aber eine süße Note hat im Geschmack, oder?
Ja, das ist eigentlich unser Siegerkäse. Wir haben jetzt schon zweimal gewonnen mit dem Käse bei Bayerns Genussschätze gesucht. Da war zweimal der Siegerkäse. Die Idee, wie ich gerade gesagt habe, das war der Jüngste. Der hat einfach gemeint, mit Rosmarin irgendwas probiere und Honig. Dann wird der speziell einfach außen mit Honig behandelt. Dann kommt der Rosmarin drauf. Und die Namensgebung, das war, ja, ein Käse braucht einen Namen.
Jawohl.
Wenn ich dann irgendwo schreibe, Schnittkäse mit Honig und Rosmarin.
Das ist langweilig.
Ist langweilig, ja, interessiert
das
niemand.
Das ziert nicht nach.
Dann einfach, gut, kaum bin ich draufgekommen, süße, Honig ist süß, also süß und Rosmarin ist die Rose, dann war es einfach die süße Rosi. Und so ist es ein spezieller Käse von uns, der wo einfach auch durch die Goldpreise natürlich dementsprechend jetzt auch ein Marktvolumen hat.
Schön. Ja, was, nur weiterreden.
Ja, weitermachen wir dann.
Gerne die Sorten hören, ja.
Ganz klassisch Bergkäse, das gehört einfach dazu. Bei uns im Allgäuer Käserei muss ich einen Bergkäse machen, da mache ich kleine Laib. Den gibt es halt natürlich in mild, in würziger und in kräftiger Variante, also je nach Reifestadium. Und dann haben wir unseren Argenthaler, also der kleine Emmentaler, wie ich vorher erwähnt habe, also die Idee von Corona-Zeiten. Da wird dann nochmal ein wenig mehr Fett entnommen, dass man einfach die Milch dann so einstellt, dass wir später 45% Fett in der Trockenmasse haben. Die Laib werden ein wenig größer gemacht, also Richtung 7-8 Kilo, damit wir einfach ein bisschen ein Bild haben und die Löcher schön Platz haben. Was machen wir dann noch? Eine wichtige Sparte ist einfach unsere Produktentwicklung. Da sind wir ganz eigenartig. Wir machen Dönerkäse.
Ach was?
Ja, kennen vielleicht viele noch nicht. Das ist, Sie können ganz klassisch den Döner, den kennt jeder, steckt mal auf, schaut mal runter, das gleiche geht auch mit Käse.
Ach.
Und da sind wir eigentlich auch der einzige Hersteller in Deutschland und da haben wir jetzt auch so eine gewisse Nische.
Ja, das glaube ich. Weil es mag ja, viele essen ja ganz bewusst weniger oder kein Fleisch. Ja. Und die sind dann natürlich da gut aufgehoben. Also es ist wirklich so ein Drehspieß, Käse,
richtig,
den man auf dem
genau.
Drehspieß...
Ja, der, hat, der ist rund, 30 cm hoch, 15 cm Durchmesser mit Hülse innen drin. Der war ganz normal aufgesteckt, schmilzt dann auch nicht und war ganz genauso abgeschabt. Ist eigentlich die vegetarische Variante zum klassischen Döner.
Hat sich das schon ein bisschen rumgesprochen?
Ja, wir haben schon viele Interessenten und interessierte Kunden, eigentlich überwiegend, das ist ja so das türkische Metier, sage ich jetzt mal. Das Schwierige auf dem Markt ist der Preis. Also ich höre immer wieder, wir kaufen Hühnchenfleisch um 4,50 Euro und Dönerfleisch kostet 6 Euro, 6,50 Euro. Und dann kommst du mit Bio-Heumilchkäse daher und dann kannst du mit solchen Preisen natürlich überhaupt nicht mithalten.
Ja, muss man aber dann vielleicht auch nicht, oder? Weil wir haben es gestern zum Beispiel vom Wein gehabt und da war der Gerhard Retter da und der ist auch Sommelier und hat uns gesagt, jetzt müssen Sie doch einfach bloß mal zurückrechnen. Wenn Sie eine Flasche Wein kaufen, sagen wir mal 4-5 Euro, dann rechnen Sie mal zurück. Sagen Sie, okay, da ist eine Verpackung, Etikett, da ist ein Transport dabei, dann gibt es einen Zwischenhändler, der Supermarkt hat eine Charge. Und dann sagt er, rechnen Sie das mal zurück und überlegen sich, wie viel Geld hat diese Flüssigkeit in dieser Flasche tatsächlich noch gekostet.
Genau.
Und
ja,
dann wissen sie, dass das eigentlich nichts sein kann. Mhm. Und so ist doch mit dem
Plastik-Käse
auch.
Genau.
Das sagen wir immer wieder, aber ja, man muss auch nicht aufhören, das zu sagen, weil ich finde es immer wichtig, dass man da einfach aufklärt, ein Plastik-Käse, der kein Geld kostet, der kann nichts sein.
Das ist einfach dann, sage ich jetzt mal, eine günstige Milch in großen Stile verarbeitet. Das ist natürlich auch, wie viel Personal setze ich ein auf die Menge an verarbeitender Milch und. Dann ist natürlich die Reifezeit, der Gewichtsverlust und alles, was da eine Rolle spielt, muss man alles sehen. Das ist Beispiel Butter. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Butter, wir machen ja selber Butter auch im Fass, handgeformt, mit einer schönen Blume noch auf dem Butterstück drauf.
Schön.
Wird bei uns verkauft im Laden das halbe Pfund für 3,50 Euro. Es gibt Leute, die sagen, das ist zu teuer, gehen in den Supermarkt, da kriegen sie es für 2 Euro. Sollen sie machen, das ist ja alles kein Thema. Aber wenn ich jetzt die Arbeit sehe, was ich da dahinter, was ich da reinstecke, wenn eine Butterungsmaschine, die schafft heute locker 8 bis 10 Tonnen in der Stunde, da steht ein oder zwei Leute dran und die machen in der Stunde machen die 8 Tonnen. Und ich mache beim Butterungsgang mache 25 Kilo und brauche im Endeffekt ja auch über eine Stunde. Mhm. Und das muss ich auch irgendwo sehen und,
ja,
und rechnen. Das
ist. Aber du stehst ja auch im Laden, Hildegard, du kriegst ja mit den Kunden, hast ja den Kontakt auch. Mhm. Ist das Bewusstsein weniger oder größer geworden für eben die Lebensmittel, wie sie erzeugt werden und die Arbeit, die dahinter steckt und dass das eben einfach auch einen Wert hat und auch bezahlt werden muss? Wie würdest du das beurteilen?
Also ich spreche ganz viel mit den Leuten. Wo kommen sie her? Wie seid sie herkommen? Auf welche Empfehlungen alles? Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein für die Lebensmittel wieder, also die Leute wieder bewusster einkaufen und die Wertschätzung wieder höher wird. Mhm. Klar, es gibt da andere Leute, aber...
Ja, aber die erreicht man dann auch nicht.
Nein, die erreicht man auch nicht, die kommen auch nicht zu unseren Laden. Und auch gerade die jüngere Generation finde ich ganz toll, dass die wieder bewusster einkaufen oder einfach wieder die Wertschätzung auf Qualität wieder sehr, sehr hoch ist. Noch halt auch. Was ich auch total schön finde, weil wenn ich bewusster Einkauf, muss ich nicht viel mehr Geld ausgeben, wie wenn ich ein billiges Produkt kaufe und da kaufe ich große Menge. Entschuldigung. Aber nachher dann sage ich, ach, ist abgelaufen, schmeiße es weg. Mhm. Und so denke ich, also die Leute tun bewusster wieder einkaufen und die schätzen das auch. Mhm. Also da haben wir wirklich auch vom Kundenkreis jede Alterssparte, ob das jetzt eine alte Omi ist mit 80 Jahren, oder ob es wirklich junge Leute sind mit 18 Jahren dann, wo dann einfach bei uns wirklich einkaufen. Und das ist richtig, richtig toll. Und wir sind ja auch auf Märkte unterwegs, wo man auch, er hat jetzt gerade den Käsedöner gesagt, dass wir machen, da machen wir zum Beispiel Grillkäseburger.
Toll.
Wir
haben, Grillkäse, das mag doch jeder.
Genau, quietscht nicht.
Ja. Nein, quietscht nicht.
Wir machen so Patties und da machen wir Käseverkauf und bieten was zum Essen an. Und die tun sich immer größeren Beliebtheit hervorsetzen noch hat dann auch. Und die kommt echt ganz gut an, kann man einfach auf dem Grill braten und mit dem Burger ist das echt eine ganz tolle Sache noch hat dann auch.
Aber jetzt nochmal, um auf euren Käse zu kommen. Ich habe jetzt gerade eure Internetseite aufgemacht, wo ihr natürlich auch einen Laden habt. Da reden wir dann gleich noch, da ist ja die süße Rosi eben drauf. Also ja, zum Beispiel jetzt der Boxhorn-Klee-Käse. Vielleicht mal ein Wort zum Boxhorn. Das wissen viele, glaube ich, nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Das ist eine Würzung, die kommt im Prinzip aus der Schweiz, oder?
Richtig.
Das heißt
Schabziger-Klee.
Schabziger-Klee, gell? Ja. Schabziger-Klee, ja. Und was gibt es Besondere dran, vom Geschmack her,
Boxhorn-Klee? Das gibt so einen nussigen Geschmack. Mhm. Das ist auch so ein Käse, jetzt von der Kräuterkäse über die Jahre war erstmal so ein bisschen Bärlauchkäse, wo man da angefangen hat mit zum Eirühren und dann ist Boxhorn dazu gekommen, Chili, das sind so Klassiker. Wir haben jetzt dann zum Beispiel der Atze heißt der, kommt von Aztekenpfeffer. Das ist eine Pfeffer-Chili-Mischung, die ganz spannend ist. Das gibt dann, ist ein wenig schärfer wie ein Chili, ganz spannende Note. Ist auch so ein Kräuterkäse, der auch immer beliebter wird bei uns. Und so gibt es immer wieder Ideen, irgendwas reinzumischen.
Ein Käse-Opa habt ihr auch. Was ist das? Was ist der Käse-Opa?
Der Käse-Opa, das ist ja, das kommt auch wieder von Corona. Wir haben ja Käse produziert gehabt. Der ist einfach halt, ja, nicht so schnell weg, wie er hätte sollen. Und dann liegt Käse am Lager und wird älter. Und dann war er halt auch schon über ein Jahr, da war er so bei 14 Monaten und das ist einfach ein altgereifter Schnittkäse, der ist schön cremig, zart und Käseoper, das hat, glaube der Älteste kreiert, weil Käseoper ist der Kosename von meinem Vater gewesen.
Ja, also bei der Käseoper, kind ja.
War es immer der Käseoper. Und der Schnittkäse, der war einfach, wie haben Sie gesagt, rustikal und trotzdem cremig, fein und dann hat er gesagt, der muss Käseoper heißen. So entsteht halt die Name dann.
Lebt der Käse-Opa noch?
Der lebt noch, ja. Klar.
Und ich fühlt sich geehrt, hoffe ich.
Ja, klar.
Dass er jetzt einen eigenen Käse ja, hat, der ja, nach ihm benannt ja. worden ist. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Bergkäse alt und Bergkäse jung? Also wie viele Monate liegen da dazwischen?
Also Bergkäse jung schneiden wir aus mit 3 Monaten etwa. Mhm. Das ist einfach ein milder Käse. Dann haben wir der würzig, der mittlere, der ist 6-7 Monate alt. Das ist so das Gängigste. Der hat eine schöne Würze, ist aber nicht so kräftig. Und alt sind wir dann bei über 12 Monaten, 14 Monate. Wir haben dann mitunter haben wir auch schon gehabt, jetzt auch von Corona-Zeiten her, da haben wir einen Käse gehabt mit 20 Monaten.
Der ist dann fast wie ein bisschen wie Parmesan, stelle ich mir den vor, den bricht man dann, den sticht man dann so runter. Ja. Der ist also Räs.
Ja,
der ist wirklich Räs. Aber es gibt ja da wirklich auch Liebhaber. Da scheiden sich eh immer die Geister, finde ich. Es gibt die sagen, ich will es lieber ein bisschen mild. Ja. Und dann gibt es die sagen, oh, der darf schon Schmackes haben. Ja. Gell? Da gibt es selten zusammen, meistens getrennt.
Und das beim gleichen Käse. Der gleiche Käse ist dem anderen zu fad und dem anderen ist er viel zu würzig. Das ist immer eine spannende Geschichte.
Ja. Gibt es auch unterschiedliche nach Geschlechtern getrennt? So immer grundsätzlich, was natürlich ein Schmarrn ist, aber die Verkaufszahlen belegen es wohl, dass zum Beispiel bei der Bitterschokolade eher die Herren unterwegs sind, die Damen etwas weniger. Gibt es beim Käse auch?
Kann ich jetzt nicht unterschreiben.
Kann man jetzt sagen.
Wir haben Kunden, da kommen kleine Mädel rein, die was zum Probieren wollen und sagen, ich möchte aber was vom Alten.
Ach!
auch das gibt es. Also, das ist. Wir haben jetzt da keine Erhebung, wo man sagen kann, okay, speziell Männer oder Frauen, das ist.
Wie schaut es aus mit Quark oder Joghurt? Ist das auf der Palette?
Joghurt mache ich selber nicht. Da haben wir in der Nähe eine Biokäserei, die Joghurt macht.
Verkauft sie im Laden.
Genau. Es ist schon mal die Idee vom Jüngsten, wenn er dann meint, er hat mehr Zeit und behält, dann hätten wir da zum Joghurt machen, dass man es vielleicht selber mal anfängt. Quark mache ich selber noch, wie früher nach Omas Rezept oder Altkäserei-Rezept an Sackquark. Das mache ich. Klar, Butterquark, Milch machen wir, Milch füllen wir ab. Also alles für die regionale Vermarktung auch noch. Was finde ich, klar macht es Arbeit, ist die große Rendite, aber es gehört dazu. Also nicht einfach nur eine oder zwei Sorten Käse und das im großen Stile und dann vermarkten, sondern einfach auch die Grundversorgung für den Ort und für den Urlauber.
Bernd, wann entscheidest du, wenn du morgens sehr früh vermutlich, oder, in deine Käserei gehst? Wie früh fängst du an?
Ja, eigentlich nicht zu früh. Also das wird schon 6, 6:30, 7.
Es ist für manche mag das früh sein.
Nein, es kommt darauf an, habe ich Produktionstag oder nicht.
Ja, also und eben am Produktionstag. Wann sagst du, jetzt mache ich den, jetzt mache ich den, jetzt mache ich den? Also wie entscheidest du dich für welche Sorte?
Ja, das ist auch immer vorausschauend. Also das ist ja, August ist ja zum Beispiel schon Weihnachten. Also ich muss immer schon vor Weihnachten, muss ich am August schon denken. Also wenn ihr zum Beispiel Raclette-Käse macht, die muss ich auch im August haben, damit für die Weihnachtsmärkte der Raclette-Käse fertig ist. Also einfach von der Jahreszeit her muss man ein bisschen vorausschauend denken, schauen. Dann ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl, was kann eventuell der und der Kunde brauchen. Wir haben ja nicht nur kleine Kunden, wir haben auch ein paar größere. Da muss man ein bisschen schauen, was braucht man. Dann muss man den Markt ein bisschen beobachten. Also jetzt Weihnachten ist natürlich immer so, Märkte, da geht mehr. Januar ist so ein Flautenmonat, dass man den ein wenig rausnimmt mit den frischeren Sachen. Dann mache ich auch Backsteinkäse für Gastronomie. Da muss man auch wieder schauen, wann hat der und der wird geschlossen, wo läuft viel. Also da ist auch wieder Sommerbiergartenzeit, da laufen die Sorten wieder mehr. Also es ist schon so ein Fingerspitzengefühl, wo man ein wenig haben muss. Und sonst die Klassiker, die werden halt einfach, sage ich jetzt mal,
produziert. Die werden immer gemacht
und das läuft dann über die Reifezeit.
Reifezeit, Reifen pflegen, ist ja das Wichtigste, fast das Wichtigste beim Käsemachen, wie man lagert und wie man pflegt.
Ja, der Käse wird im Keller gemacht, der alte Spruch. Von der Käse, das machen vorne, das ist jetzt das Große im Keller, das ist das Wichtige.
Ja.
Da muss alles funktionieren. Und ich selber habe jetzt kein so großes Lager im Betrieb. Ich habe selber bloß ungefähr 1200 Leute im eigenen Lager. Und wir haben Auswärtslager, man sagt davon Lohnreifung. Das ist, ich habe das bei einem Nachbarbetrieb einmal gehabt. Ich bin jetzt dann weiter über die deutsche Grenze. Also ich mache das bei einem Freund in Österreich, in einer befreundeten Käserei
Vorarlberg.
Die haben einen super Keller, top gerichtet, geht alles top, ist sauber, passt alles. Da fahre ich die Käse jung nah.
Und da bleiben die?
Da bleiben die, bis ich es wiederhole. Und die Leute, also es ist ein Top-Team darüber, da kann ich die Käse genauso holen, wenn ich es brauche. Also wenn ich sage, ich brauche jetzt, nächste Woche brauche ich schnell einen jungen Bergkäse, da geht sogar, ich kann am Samstag auch rauf, ich kann am Montag schnell, ich brauche die und die Sorte, funktioniert hervorragend. Und das ist eine super Sache da.
Ihr habt von Anfang an gesagt, einen Laden brauchen wir auch, gell?
Genau.
Das ist, war ganz klar, dass man den Käse bei euch wirklich auch kaufen muss.
Richtig, dass wir einfach einen nahen Kundenkontakt haben, haben einen kleinen Laden mit dabei, der hat vorher schon existiert, den haben wir dann auch neu renoviert, wo wir dann angefangen haben. Und das ist wirklich klein, aber fein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wo wir unsere Käse mit anbietet, haben wir große Käsetheke, die eigenen Käse.
Aber auch jeden Tag auf, gell? 6 Tage die Woche.
6 Tage. Also das Sonntag haben wir als Sonntag Familientag nicht, rausgenommen.
Aber das ist schon viel.
Ja, ist ja, schon viel.
6 Tage offen haben.
Aber uns war wichtig, dass wir einfach immer die gleiche Öffnungszeit da haben. Dass Leute durcheinander kommen und sagen, haben sie auf, haben sie nicht auf. Und so haben wir immer die gleiche Öffnungszeit da. Wird total gern angenommen. Und uns ist wichtig, dass die Leute persönlich bei uns einkaufen können und einfach das, ich sage mal, Einkaufserlebnis noch haben. Und uns ist der Kundenkontakt auch wichtig. Das sind auch viele Freundschaften entstanden. Oder wenn man die Leute so kennt, kann man sich so ein wenig austauschen. Und es ist richtig schön, wenn die Leute einkaufen können. Auch die Touristen, wo man sich über die Jahre, so langsam jetzt nicht, aber da hat man so seine Stammkundschaft, sage ich jetzt einfach mal. Und die freuen sich, wenn sie wieder kommen dürfen und erzählen sie, was sie gemacht haben alles und wo sie nachgehen. Und ist schon einfach richtig schön. Und wir haben verschiedene regionale Produkte halt als Ergänzung mit dabei.
Ja,
wo halt, genau, wo man Joghurt, warm machen jetzt selber das halt mit zukaufen. Und auch sonst mit Marmelade, mit Feigensenf, Wein oder
Nudeln vielleicht oder Nudler, irgendwas vom Bodensee.
Genau, Nudler, der Wein ist vom Bodensee. Und dann haben wir das einfach so als Ergänzung dann mit dabei. Wir haben sogar eine Seife, wo im Nachbarort jemand macht zum Beispiel. Also einfach tolle, nette Sachen, wo einfach regional sind. Und da legen wir echt sehr, sehr viel Wert drauf. Und dass es einfach von kleineren Produzenten kommt eigentlich.
Weil du gerade gesagt hast, die Touristen, die kommen. Es gibt ja, Bernd, im Allgäu auch diese Käsestraße. Die führt also eine ganz bestimmte Route entlang. Die geht ungefähr von wo nach wo. Weil da seid ihr nämlich auch als ein Punkt mit gelistet auf dieser Käsestraße.
Von wo nach wo ist schwierig zu sagen. Ja. Das ist ja eine Straße, Nein. die irgendwo Länge hat. Die, wir sind ja alle verteilt. Und da gibt es unterschiedliche Routen. Mhm. Das kann jeder Nachschauer, Googler, Allgäuer Käsestraße. Da gibt es unterschiedliche Routen, die man auch gerne mit dem Fahrrad abfahren kann. Da gibt es bestimmte Punkte als Sennerei oder Käserei. Da gibt es Punkte mit der Gastronomie. Also das ist ja mit der Gastronomie ein wenig verknüpft. Gute Einkehrpunkte. Und das ist auch wirklich so ein nettes Urlaubserlebnis, auch für Familie. Es gibt also Routen, die sind ein bisschen bergiger, da muss man ein bisschen fitter sein oder E-Bike fahren. Es gibt einfachere Routen, wo man besser mit Kind fahren kann. Also es ist eine ganz nette Geschichte.
Und da seid ihr eben als ein Stützpunkt, also eine Station mit dabei.
Richtig,
da seid ihr auch stolz drauf.
Ja. Ja, klar, mein, das ist, ich bin schon so ziemlich von Anfang an dabei bei der Allgäuer Käsestraße. Ich bin da auch mit in der Organisation dabei, in der Vorstandschaft mit dabei. Und das ist, war mal eine Idee von einem ehemaligen Bürgermeister und das ist alles ein wenig gewachsen und das ist auch eine gute Geschichte.
Das wird gut angenommen, sowas heutzutage, gell? Die Leute suchen nach solchen Erlebnissen, sage ich mal.
Richtig, genau. Die suchen jetzt nicht bloß einen Ort, da lasse ich mich nieder. Die wollen ein bisschen Aktivitäten, die wollen was erleben. Gerade Käsestraße bietet sich, ja, wir haben da Gastronomen, die super Käsespatzen machen, die auch einfach andere Gerichte mit Käse machen. Man hat sowieso, Gegend ist natürlich Gott gesegnet bei uns. Und wenn das Wetter dazu noch passt, wir haben viel Sonnenschein, aber es kann auch manchmal regnen. Und das ist einfach so, gehört auch dazu, darum haben wir ja das grüne Allgäu. Ich bin letztes Mal unterwegs gewesen, Norddeutschland runter, war alles braun und sonst was, dann kommst du wieder ins Allgäu und das ist grün, das ist eine Sache.
Das ist natürlich die bevorzugte Lage, dass halt doch ein bisschen mehr Regen auch kommt. Ja. Sogar in den schwierigeren Perioden haben wir halt oft mal Gewitter, meistens leider zu stark mittlerweile, muss man auch sagen. Aber ja, klar, das sieht man dann, ja, wenn man in Deutschland umeinander fährt, wo es schon schwierig wird. Mhm. Gerade wenn du ins Mainfränkische kommst.
Ja.
Ja, die haben ja wirklich Probleme auch mit dem Grundwasser, wie wir oft berichten, auch hier in unseren aktuellen Sendungen auf BR Heimat. Wir müssen gleich über die Käsespatzen reden. Jede Allgäuer Familie hat ihr Käsespatzenrezept. Hildegard, du wirst auch eins haben und vielleicht magst du uns dann die Mischung verraten. Hildegard, du hast uns gerade erzählt, der Laden war von Anfang an dabei. Der ist auch 6 Tage die Woche geöffnet, damit die Leute zu euch kommen können, um einzukaufen. Es kommen auch viele Touristen. So, und jetzt sind die weg, wieder zurück, woanders in Deutschland und hätten gern euren guten Käse. Mhm. Kein Problem mehr mittlerweile, gell?
Gar kein Problem mehr. Das ist, an dem scheitert es auf jeden Fall nicht. Die können Käse, verschiedene Arten, verschiedenes Alters, mit oder ohne Kräuter bekommen, das ist gar kein Thema.
Also ihr bietet jetzt auch online an, ihr habt einen Online-Shop aufgemacht, der ist noch relativ jung.
Der ist relativ jung, haben wir im November letzten Jahres gestartet und da kann man sich dann den Käse aussuchen, was man so möchte und dann wird er
verschickt.
Dann kriegt man einfach gleich an die Haustür geliefert. Ja.
Ich glaube, das geht auch nicht mehr ohne.
Nee, das ist echt ein wichtiges Standbein inzwischen für viele. Weil die Qualität vom Allgäuer Käse, die kriege ich ja auch nirgendwo anders. Oder ist es eine Spezialität, wo viel teurer ist, wie wenn sie bei uns im Online-Shop kaufen.
Es gibt sicher auch gute Wochenmärkte oder Spezialgeschäfte, die entsprechende Sachen aus dem Allgäu anbieten. Aber natürlich, der Transport und der Zwischenhandel, das kommt ja dann alles drauf. Da kostet halt einfach mehr Geld.
Richtig,
Und das ist natürlich so eine Sache, die geht dann Hand in Hand, weil wenn man euch jetzt zum Beispiel googelt oder findet, dann online, dann fährt man da vielleicht auch mal hin. Also ich glaube, das bedingt sich das eine das andere. Das geht gut zusammen.
Auf jeden Fall ist auch ein tolles Ausflugsziel. Hier im Allgäu oder auch speziell Westallgäu kann man gut mit Familien auch wandern gehen. Das Nebedaner ist gleich das Eisdobel. Ist im Winter wie im Sommer zum Empfehlen. Mit der Familie kann man echt viel Zeit verbringen. Und ein wunderschönes Naturschutzgebiet eigentlich, wo man dann auch laufen kann. Und Allgäu ist ja vielseitig. Man kann wandern, man kann schwimmen,
radeln.
Also ist für jeden Tourist was geboten.
Im Winter Skifahren oder Langlaufen natürlich.
Genau.
Ist alles dabei.
Auf
und der Käse.
Fall.
Wie geht's denn ihr mit dem Käse um in der Familie? Kommt jeden Tag einer auf den Tisch zur Brotzeit oder wie handhabt ihr das Käsethema bei eurem eigenen privaten Ernährungsplan?
Ohne Käse geht gar nichts.
Nichts, gell?
Nein. Das kann schon sein, dass er zum Frühstück mit auf den Tisch kommt. Oder auch mittags mit Käsespätzle machen natürlich auch. Oder abends zur Brotzeit. Also der Käse ist auf jeden Fall nicht wegzumachen. zum Denken bei uns. Ja.
Käsekartoffeln, Käsenudeln.
Käsekartoffeln, Käsenudeln, einfach so. Weißt du, was ich auch mag? Auf ein gutes Brot ein bisschen Käse auflegen und dann schnell ein wenig anbacken, ein wenig angrillen, dass es so schön zerlauft.
Wie so ein Raclette im Endeffekt.
Das ist auch was Feines.
Das ist, also, ich sag, in allen Variationen gibt es bei uns
den Käse. Ja, eben. Und so wie ihr macht, so einen Grillkäse, wir machen den einfach auf einen Salat drauf. Weißt du, einen schönen Salat.
Oh, super lecker.
Wunderbaren Salat. Ja. Da darf auch gerne ein anderes Gemüse dazu oder ein bisschen Früchte dazu, finde ich auch immer toll. Oder, oder Nüsse.
Es
und dann so,
sich.
Und dann so einen Grillkäse drauf. Mhm. Wunderbare Mahlzeit.
Auf jeden Fall. Auch gerade im Sommer einfach was Leichtes. Da mag man gar nicht, dass so deftig essen oder so.
Jetzt die Kässpatzen. Genau, also, ich höre. Also, muss man dazu sagen, jede Allgäuer Frau hat ihre Kässpatzen. Oft ist das Rezept von der Mama oder von der Oma oder vielleicht sogar von der Nachbarin, wie auch immer. Und es gibt, glaube ich, so viele Kässpatzen-Mischungen und Rezepte, wie es bei uns im Allgäu Kässpatzen-Macher gibt. Jeder macht es ein bisschen anders. Was ist deine Mischung?
Meine Mischung? Die ist natürlich, die wir im Laden auch haben. Mhm. Bei uns ist da einfach ein Argentaler drin, ist wie ein Emmentaler.
Ja.
Und die drei verschiedene Backkäsesorten. Mild, würzig und kräftig. Also
das ist natürlich Luxus. Das ist Luxus. Drei verschiedene Backkäsesorten.
Ja, da haben wir echt alles drin. Ja. Kässpätzle müssen einfach noch was schmecken. Die brauchen eine Würze. Und das kann ich mit einem jungen Käse nicht allein anbringen.
Ja.
Und der muss einfach...
Kommt Aroma durch oder ein bisschen Stinker noch drauf? Nee, muss wahrscheinlich bei dir dann nicht sein, weil du diese unterschiedlichen Geschmackskomponenten durch mit den verschiedenen Käsen einfach schon ganz gut einfängst.
Genau,
oder?
Also in der Reibkäsemischung, die wir jetzt selber im Laden anbietet, haben wir es nicht mit drin. Mhm. Das muss noch jeder für sich entscheiden, wie stark muss es nur sein.
Oh ja,
wenn jemand den stärker will,
dann
gibt es natürlich einen Weißlacker mit dazu. Muss man wegen vorsichtig würzen, finde ich immer. Weil, wenn er zu reis ist, sind Kässpätzle auch nochmal gut.
Mhm.
Aber normalerweise fahren sie mit unserer Reibkäsemischung schon ganz gut. Also die wird mal richtig klobert und
geschmelzt. Ja, also ich muss schon.
Ein bisschen
schmecken muss ich schon. Ich habe da mal eine Dame gesprochen, die hat, ich glaube, in einer Berghütte, also jedenfalls irgendein touristischer Punkt war das, wo viele Touristen hinkommen, bedient. Und die hat immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie gesagt hat, da sagen die Leute immer, also dass sich Leute, Gäste beschwert haben, dass der so Fäden zieht, dass die Kässpatzen so Fäden ziehen. Mhm. Und das kennen sie nicht und das muss doch ohne Fäden gehen. Und hat sie gesagt, dann musste ich denen immer erklären, dass das Fadenziehen ein Zeichen von Qualität ist. Mhm. Weil wenn der Kässpatzen keine Fäden zieht, dann taugt der Käse nichts, den man da verwendet hat. Oder er ist zu jung oder zu wenig reif oder einfach nicht gut genug. Dann hat man keine Probleme, das stimmt. Aber gescheite Kässpatzen, die müssen...
Da kehren Fäden dazu, auf jeden Fall. Ja. Dann sieht man auch, dass
ein Käse
auch drin ist. Und nicht da gespart wird. Ich finde, ich tue ja pro Portion ungefähr fast 100 Gramm Käse
und Kässpätzle. 100 Gramm circa.
Genau. Mhm. Also Kässpätzle, da muss einfach ein Käse nehmen und da darf man
und
nicht
man
sparen.
Und man muss sie frisch machen, es nützt nichts. Man Richtig. Muss nachher die Küche aufräumen, aber die muss man frisch reinhobeln und dann muss man sie frisch essen. Nicht groß finde ich immer irgendwie in den Ofen stellen, warm halten und dann erstmal sauber machen, nichts.
Nein.
Muss gleich gegessen werden.
Gleich gegessen werden. Oder halt, wenn was übrig bleibt, anrichten.
Wunderbar. Und dann vielleicht noch ein Stückchen Zwiebelrostbraten dazu.
Kann man natürlich auch. Das
bei uns bleibt nie was übrig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Ah, doch, wir machen schon ein bisschen mehr, machen, als man es nur anrichten kann.
Ach so. Ja, gut. Habt ihr mal frei, ihr Menschen, ihr Fleißigen?
Ja, wir tun uns echt Urlaub gönnen.
Ja, recht so.
Wir machen dann im November, wenn die...
Also wenn die Weihnachtsproduktion, wie du erzählt hast, sozusagen gemacht ist,
genau.
Ne? Dann macht es ihre
Wende. Wenn die Herbstferien sind, dann machen wir einfach wieder zwei Wochen zu.
Mhm.
Und dann gönnen wir uns auch mal Urlaub und werden einfach Sachen gemacht, wo liegen geblieben sind oder wir gehen einfach auch mal fort. Aber es muss einfach sein, kleine Erholungsphase braucht man wieder,
immer.
Dass man dann in die Weihnachtssaison dann starten kann.
Aber so ein Ausflug jetzt nach München, das ist dann schon, kann man nicht jede Woche machen, gell? Das geht jetzt. Also umso mehr schätzt man das ja auch wert, dass ihr jetzt extra kommen seid.
Ja klar, wir haben das ja abplanen müssen. Ja. Ich habe das ja mit dem anderen Betrieb abklären müssen, in der Woche nur einmal Milch, weil ich muss weg, ich habe einen Termin und dann muss man das machen. Kinder sind im Betrieb und schauen, dass der Rest läuft. Der Laden ist ja oft, Bestellungen sind nur da zu machen, das läuft im Hintergrund, aber das geht so intakt, das ist dann kein Problem. Das machen die auch gern. Und da sind sie immer ganz stolz, Papa oder Mama, wir haben alles gemacht.
Wo soll es hingehen, die Reise? Also wie gesagt, nach den holprigen Corona-Beginnen ist gut ins Laufen kommen. Was wäre ein Wunsch für die nächsten Jahre, wo man sagt, das tät man gerne noch? Oder wenn es so bleibt, ist gut. Wo seid ihr da unterwegs, wenn ihr auf die nächste Zeit denkt?
Ja gut, jetzt erstmal die Menge des als Festigen, dass jetzt einfach auch der Online-Shop dann dementsprechend angenommen wird, das im Laden läuft. Wir wissen nicht, was sonst noch alles für Auswirkungen von außen noch zuschießt. Schön wäre es, wenn jetzt mal der Jüngste, der fängt jetzt, der Gottes dann wieder in die Schule macht, ein Techniker, hat auch stark Interesse, dass er mit dazu reinkommt. Ich bin dann schon einer, der dann irgendwann sagt, ein bisschen weniger, das dauert schade. Ich habe ja angefangen, wo andere ans Aufhören denken. Das ist ja irgendwo denkt man dann auch ein bisschen in die Richtung, jetzt in 2, 3, 4 Jahren. Und wenn dann jetzt der Jüngste was übernimmt, dann muss man auch schauen, die Milchmenge kann ja leicht verdoppeln oder was dazu nehmen. Also im Endeffekt ausbauen wäre schon was in der Richtung, andere Gedanken. Mal schauen. Mal schauen.
Einfach. Und irgendein Käse fällt einem schon wieder ein, gell?
Auch
das. Irgend so eine süße Rosi oder Käseoper ist leicht mal drin. Also wenn sich jemand dafür interessiert und sagt, Mensch, die haben einen Laden, das hat mir jetzt Lust gemacht beim Zuhören. Ich glaube, den würde ich gerne mal holen. Käsebauer. Kann man ganz leicht googeln, online bestellen. Dann kommt der Käse zu Ihnen. Vielen Dank, dass ihr zu uns kommen seid und uns erzählt habt so lebhaft. Schön war's. Und ich wünsche euch weiterhin ein gutes Händle für alles, was ihr da anpackt. Und viel Erfolg. Ja, lasst euch nicht verdrießen.
Danke, vielen Dank, Bettina.
Und sind wir froh, dass wir solche Leute haben, gell? Muss man sagen. Also, weil das Allgäu wäre nichts ohne unseren guten Käse. Stimmt. Und auch, wir müssen das aufrechterhalten, dass da Leute noch, dass man es nicht ganz alles der Industrie überlässt, sondern unsere kleinbäuerliche Landwirtschaft und die guten Lebensmittel, die da produziert werden, die muss man einfach in der heutigen Zeit würdigen. Und das tut es ja, und mir hoffentlich auch gute Kunden wünsche ich euch. Ja, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank.
Danke.